Ich habe meiner Frau gestern Abend, Blumen gekauft, gestern Abend Rosenstrauß, ne? Und dann sagt sie, guckt sie so, was ist mit dir? Ich sage, ich hatte eigentlich ein Date nachher im Studio hier. Wegen 2.25 Uhr. Guckt sie erst so und sollte es eigentlich nicht sehen, aber jetzt ist es ja zu spät.
Hambüchen and Friends. Der Olympia-Podcast von Eurosport.
Hallo und herzlich willkommen zu Hambüchen and Friends, der Olympia-Podcast, Folge 11 zum Valentinstag. Erstmal allen einen schönen Valentinstag und mein Date heute, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist auf jeden Fall keine Dame. Sie ist auch nicht sehr zierlich, die Person, die mir gegenüber sitzt, sondern es ist ein richtiger Fundskerl. Ja, er ist mehrfacher Weltmeister und Bob-Rekord-Olympiasieger, Gold in Salt Lake City, in Turin und in Vancouver, einer der besten Bob-Anschieber aller Zeiten, kein geringerer als mein guter Freund Kevin Kuske. Herzlich willkommen.
Hi Fabi und einen schönen Valentinstag wünsche ich dir.
Oh, diese Stimme, ey, die macht mich schon richtig hier wuschig jetzt. Aber bevor wir loslegen, Kevin, haben wir noch einen kleinen Vorstellungsbeitrag über dich von Katrin Schmidt und da hören wir mal rein.
Oh.
Fabi, wir brauchen jetzt mal einen hier, der deine Sendung ein bisschen anschiebt. Wie gut, dass wir den besten deutschen Anschieber hier haben. Er heißt
Kevin Kuske.
Kuske, das Olympiamedaillen-Schleckermäulchen, das schon mehr Gold und Silber um den Hals hängen hatte, als der ein oder andere Gangster-Rapper. Wobei, mittlerweile könnte er fast selber einer sein oder einfach Türsteher im Berghain. Dabei ist er früher mal einer gewesen, der für Deutschland 4 olympische Gold- und 2 Silbermedaillen gewonnen hat. Aber das ist einfach in einer Zeit gewesen, bevor er vom Typ Kevin allein zu Hause zum unglaublichen Kuske mutiert ist. Heute schiebt er keine Bobs mehr, sondern vor allem Hantelstangen. Aber heute vielleicht mit Unterwäsche. Psst. Kleines Geheimnis, was Kevin mir erzählt hat, der war oft splitterfasernackt unter seinem hautengen Rennanzug. Ich hoffe, wir hören dich jetzt hier in Klamotten, lieber Kevin. Herzlich willkommen als Eurosport-Experte.
Also ein besseres Thema zum Valentinstag können wir ja gar nicht haben, Kevin. Nackt im Rennanzug. Also ich habe ja auch so einen Teil angehabt bei unserer Hambüchen-Challenge, ja, wo du ja mein Chefcoach warst. Aber nackt im Rennanzug, sag mal, wieso machst du das?
Also früher war das so, ich war ja 2010 der schwerste Athlet der Olympischen Spiele mit 122 Kilo. Meine Mitstreiter André Lange war auch nicht so der leichteste Pilot. Insofern hatten wir immer ein sehr großes Gewichtsproblem, also um das Gewicht quasi im Schlitten zu halten und nicht rauszufliegen. Und deswegen sind alle anderen Klamotten außer der Rennanzug gewichen, keine Socken an, keine Schlüpfer. Viele sind ja mit diesen Kevlar-Hemden gefahren, aus Sicherheit. Weil auch gerade Vancouver so für die schlimmste Bahn der Welt stand, also sehr gefährlich, der Todesfall von dem Roder da 2010. Insofern hatten da viele immer Schiss, auf dieser Bahn zu fahren, haben sich immer Protektoren, Kevlar-Westen, Kevlar-Hemden angezogen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mit Martin Butze damals da gesessen habe. Ich habe mich komplett splitterfasernackt gemacht, um meinen Rennanzug gleich anzuziehen. Und im Starthaus war es mucksmäuschenstill. Und da waren ungefähr 40, 50 Athleten. Und alle haben mich angeguckt. Und Butzi meinte nur so, Kuski, also alle vom Glauben abgefallen, weil wirklich, ja, man hat eher auf Sicherheit geachtet, also den Körper. Bei mir war es eher durch das Gewichtsproblem oder durch das immense Gewicht, musste ich halt Sachen loswerden und das ja, wäre niemals gegangen mit so einer Kevlar-Weste.
Wir reden ja hier von Wintersport.
Genau.
Ja, also wie klein wurde er dann in so einer Situation, weil es ist ja verdammt kalt bei euch.
Also durch das Adrenalin, ich will jetzt nicht von der Größe sprechen, könnte ich jetzt so einen frechen Spruch machen, aber nee, durch das Adrenalin wird da gar nichts klein.
Ja, aber hast du nicht gefroren?
Also ich... Ist wie bei allem, wenn man wirklich im Fokus steht, du hast den Tunnelblick, die Scheuklappen sind vor der Linse und du hast wirklich nur dein Ziel, ja, die olympische Medaille im Kopf, dann blendet man viele Sachen aus, Schmerzen, offene Wunden, die man teilweise hatte, hinten an der Wade aufgerissen, die werden ignoriert, die werden nicht mitbekommen, ne? Da läuft dann das Blut hinten die Wade runter und unter anderem war es auch mit der Kälte so, du hast das ja, kurz vorm Start, während des Starts und auch während des Rennens gar nicht gemerkt. Es kommt dann so, wenn man im Ziel ist und dieses Adrenalin nachlässt, der Ballast abfällt, dann wird einem kalt.
Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu deinen Anfängen, ja, bevor wir jetzt schon bei Vancouver 2010 sind. Dein Vater war Speerwerfer, ja, Bestweite 75,80 Meter, also richtig, richtig weit. Mama Hürdensprinterin, also insofern war irgendwo ja klar, dass du in der Leichtathletik groß wirst. Du warst Sprinter und auch richtig, richtig gut. Erzähl mal.
Ja, ich komme aus einer Sportfamilie, bin daher auch so mit dem olympischen Gedanken groß geworden. Mein Opa, also der Vater meiner Mutter, war eigentlich so der Initiator der Familie. Der war mal Ostpreußenmeister im Hochsprung, also auch sah leichtathletisch sehr, sehr interessiert. Der Zweite Weltkrieg kam dazwischen, Sport war da nebensächlich. Insofern hat er aber diesen Fokus Olympische Spiele an meine Mutter so ein bisschen weitergegeben. Die hat er dann am Anfang selber trainiert als kleines Mädchen, hat ihren Startblock gebaut aus Holz. Haben auf Aschenbahn da schon Starttraining gemacht. Der Fokus, große Wettkämpfe, Olympische Spiele, war immer bei uns so ein bisschen verankert in der Familie. Mein Opa, meine Mama haben es leider nicht geschafft, mein Vater auch nicht. Und es wurde so ein bisschen an mich weitergegeben. Und was lag da nahe als die Leichtathletik, wenn man aus so einer Familie kommt? Und insofern wollte ich immer gerne im Sprintbereich zu den Olympischen Spielen, weil ich Sprint halt immer irgendwie fantastisch fand und eine Faszination irgendwie ausgemacht hat. Und durch die Gabe meiner Mutter mit der Schnelligkeit und die genetische Vermischung mit der Kraft von meinem Vater, war ich relativ talentiert als Kind. Also hatte sehr, sehr viel Talent. Mir sind ein paar Sachen zugefallen im Sprintbereich. Also ich musste nicht so viel trainieren, wie andere trainiert haben, und war trotzdem schneller. Und hatte dann natürlich auch relativ schnell durch die Erfolge den Fokus, irgendwann bin ich mal zu Olympia.
Und schneller bedeutete 10,5. Auf 100 Meter war deine Bestzeit und ich habe gelesen, auf den ersten 30 Metern sogar schneller als Usain Bolt, wenn man seinen Weltrekord von 2,8 nimmt. Also du warst eine Rakete, wieso bist du nicht beim Sprint geblieben?
Na, ich hatte 96 Kilo als jugendlicher Athlet, also noch nicht mal im Männerbereich ist das einfach zu schwer. Also als 100 Meter Sprinter kommst du über die Überdistanz, also du musst definitiv 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter Sprints machen in der Vorbereitung. Ich hatte da immer so meine Gelenkprobleme schon als Jugendlicher, weil einfach mit fast 100 Kilo schon durch die Kurve pfeffern, da wirken einfach Kräfte, die halten nicht lange durch. Insofern wäre bei mir eher so der Zehnkampf das gewesen, wo ich hätte vielleicht ankommen können. Da wäre die Belastung in dem Bereich nicht so hoch gewesen, weil man andere Sportarten noch macht. Und dadurch, dass ich aber immer Sprinter sein wollte, habe ich da auch den Wechsel gar nicht vollzogen in den Zehnkampf. Was mir dann aber im Endeffekt für den Bobsport ganz gut gekommen ist, weil ich trotzdem auch schon als Jugendlicher mit viel Gewicht, also mit knappen 100 Kilo, ein Training absolviert habe, was dem Bobsport sehr nahe kommt und was für den Bobsport auch förderlich ist. Schwere Leute, also ein schwerer Athlet, der trotzdem noch schnell ist.
Wie kann man sich das Training vorstellen, das du gerade erwähnt hast?
Also als Jugendlicher, wie gesagt, als Sprinter kommst du über die Sprints. Also du machst dein Thema und dann bist du schon 3-4 Mal die Woche im Hochleistungsbereich im Sprinten gewesen mit vielen Läufen, auch viel Überdistanzläufe. Und das ist natürlich für so einen Jugendlichen und die Gelenke natürlich Gift. Jetzt nachträglich hat man dann angefangen, natürlich auch dieses Krafttraining mit einzubauen. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich von meiner körperlichen Anlage relativ dicke Beine kriege, eine dicke Wade kriege, einen riesen Arsch. Und dass das Gewicht einfach nicht weggeht, sondern eher zunimmt, weil meine Anlage einfach zu gut ist für Muskulaturaufbau. Und das ist für einen Sprint einfach tödlich. Also ich wäre niemals irgendwie in eine WM gekommen. Also JWM hat gereicht, also im Jugendbereich. Mit der 10.5 war ich ja in der Union-Nationalmannschaft in NSC 98. Ich habe da eine Bronzemedaille gewonnen in der 4x100-Meter-Staffel. Bin auch als weitester von den 100-Meter-Sprintern gekommen in Semifinale. Tobias Unger, der mit mir damals unterwegs war, der nachträglich ein sehr guter Sprinter war in der Nationalmannschaft. Sehr, sehr leicht, also leichter als ich. Den hatte ich da damals noch im Griff, aber das Gewicht spielt einfach im Sprint eine große Rolle. Und da kannst du einfach mit über 100 Kilo nichts bestellen.
Und wie kam es dann letztendlich zum Wechsel zum Bobsport?
Ich hatte das ist eigentlich eine lustige Geschichte, was so die Leichtathletik betrifft. Ich hatte immer den Fokus und der Gerd Leopold war damals schon in Potsdam bei mir und wollte mich aufgrund eines Wettkampfs, den ich in Dresden hatte, schon zum Bobsport sichten. Also der hatte schon den Weitblick und hat gesagt, Mensch, der Junge ist jung, schwer und schnell und der wird auch in der 100 Meter nichts. Wollen wir nicht abwerben zum Bobsport? Und dann hatten wir schon ein kurzes Gespräch. Hatte dann meine Medaille ja gerade in der JWM mit nach Hause gebracht und wollte dann unbedingt die U23 angreifen. Und bin dann relativ kurz vor der Saison bei einem Wettkampf, habe ich mir eine Beugerzerrung zugezogen und wurde gleich aus dem Kader rausgeschmissen. Und durch den Frust, den ich da hatte, dass man trotz einer Medaille vom Vorjahr, trotz Kader und trotz der beste Jugendsprinter war ich ja mit Tobias Unger zusammen, dass man dann aus dem Kader rausfliegt, da hatte ich Frust und bin dann aus Frust zum Bobsport gewechselt.
Man hört das ja immer wieder, dass Bobfahrer aus der Leichtathletik kommen und dann da auch sehr, sehr schnell erfolgreich sind. Wie jetzt zum Beispiel auch Olympiateilnehmerin Alexandra Burkhardt oder auch Laura Nolte. Alexandra Burkhardt, bei der ist ja nochmal spannend, die geht ja nicht aus der Leichtathletik weg. Die bleibt ja noch. Also die wechselt hin und her. Wie siehst du das?
Ich sehe das eigentlich sehr gut und es ist gerade ein Thema, was wir jetzt in den letzten Monaten eigentlich so ein bisschen forciert haben. Wir arbeiten ja viel an Sichtung. Wir haben den besten Verband der Welt, also unsere Nationalmannschaft ist so gut strukturiert, dass du halt seit Jahrzehnten die erfolgreichste Nation der Welt bist und auch bleibst. Und das hat viel mit den Athleten zu tun, die natürlich ausgebildet werden von unseren Fachpersonal im Pilotenbereich. René Spies, unser Bundestrainer, selber Pilot gewesen. Matthias Höpfner auch im unteren Bereich. Du hast es selber erlebt bei der Challenge. Der René Thierfelder, der den Francesco Friedrich auch ausgebildet hat, Andreas Schocke. Also wir haben einfach ein sehr großes Trainerfeld, was sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, um die Athleten halt immer vorzubereiten. Und wir, also ich zähle mich ja da auch dazu, wir sind ja aus dem Anschubbereich gekommen und bilden natürlich auch Anschieber aus. Und wir kommen halt alle irgendwie aus der Leichtathletik. Und bei Alexander sieht man jetzt gerade, dass es ja funktioniert. Es funktioniert ja, dass du bei den Sommerolympischen Spielen starten kannst und bei den Winterolympischen Spielen. Und für viele Sprinterinnen oder Sprinter hat ja die Hallensaison gar nicht so einen Fokus. Und warum nicht dann nutzen, wie gesagt, die Möglichkeit zu Olympischen Spielen zu fahren, wird ja vielen verwehrt, die auch gute Zeiten laufen als Frau. Und dann hat sie auch noch die Ambition und gehört ja zum engen Favoritenkreis für eine Medaille. Insofern entsteht da, glaube ich, gerade eine kleine Bindung zwischen dem BSD und dem DLV, dass man nicht vielleicht ein Projekt macht, wo die Sprinter im Sommer ihre Leichtathletik machen, ihren Hauptfokus haben und im Winter ja, Bob fahren und dort auch Erfolge einfahren und sich da weiterentwickeln und nachher ja entscheiden können. Ne? Ich bin eine gute Sprinterin, ich kann auch in den 100 Meter Endlauf kommen, dann mache ich doch lieber eher die Geschichte oder da wird es so nicht ganz so erfolgreich, bleibe ich beim Bob. Und so hat man eine ganz gute Symbiose und kann sich ja nicht zu 100% am Anfang entscheiden, aber dann nachher für den richtigen Weg vielleicht und um mehr Erfolg zu haben. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt auch eine Werbung für die Leichtathleten, dass auch wenn man jetzt vielleicht nicht so der gute Sprinter ist, vielleicht nochmal die Karriere im Bob startet.
Ich bin ja nicht aus der Leichtathletik, aber trotzdem bin ich beim Bob gelandet mit der Hambüchen-Challenge, die du eben erwähnt hast und kann man auch gut auf eurosport.de nochmal nachschauen. Die ist auch jetzt online, die Folge. Das war ein Wahnsinnserlebnis für mich. Das ist wirklich ein faszinierender Sport und das Schönste war dann noch, du hast so eine Kindheitserinnerung bei mir geweckt, nämlich mit dem Ei, was du mir noch mitgegeben hast nach dem Motto wie bei Cool Runnings, bring das Ei sicher runter. Du bist ja extra nach Kingston geflogen und hast mir aus dem Olympiamuseum das Original-Ei natürlich besorgt, ist ganz klar. Als Cool Runnings damals wirklich passiert ist, 88 in Calgary, hast du das damals schon bewusst mitbekommen? Du warst da um die 10 Jahre alt. Dein Fokus war zwar da noch auf der Leichtathletik vielleicht, aber hast du das eigentlich damals live mitbekommen und war das irgendwo auch so im Hinterkopf, als du dann den Wechsel geführt hast?
Also ich kann mich an die Olympiade noch erinnern als Kind. Wir haben zu Hause immer Olympiade geguckt. Früher hat sich das irgendwie als Kind angefühlt, als wenn die ein halbes Jahr dauert. Also man hatte irgendwie einen anderen Zeitverlauf. Also die hat ewig gedauert, die Olympiade. Und mir war auch bewusst, dass Exoten dabei waren. Meine Eltern haben ja, und besonders meine Mutter, mit dem Bundestrainer Raimund Bethke viel zu tun. Der kommt ja auch aus Potsdam und die waren in einer Trainingsgruppe zusammen. Insofern hat man da schon als Kindesalter eine andere Verbindung nochmal gehabt zu den Sportlern schon, also in diese Bob-Szene, weil halt viele Athleten dabei waren, die von der Leichtathletik damals schon gewechselt sind und aus Potsdam gekommen sind. Insofern ist mir schon noch in Erinnerung, dass da Exoten dabei waren. Ich kann jetzt aber, wie gesagt, die ganze Story von damals, sie stimmt ja nicht zu 100%. Also der böse DDR-Athlet war ja der Wolfgang Hoppe. Der war aber gar nicht so böse. Wer Wolfgang kennt, der hätte sich jetzt auch gewundert, dass der so darüber kommt. Aber die haben die Story etwas abgeändert. Wolfgang war ja damals der Pilot in Calgary und war eher noch offen den Jamaikanern gegenüber und hat sogar noch so zwei, drei kleine Tipps gegeben, weil er eben halt so ist, wie er ist. Aber wie gesagt, viele Sachen waren mir von den Bildern noch so ein bisschen leicht schwammig im Kopf. Man hat ja so aus der Kindheit manche Sachen, die erinnert man sich noch und manche vor 14 Tagen kann man sich nicht mehr daran erinnern. Also ist echt kurios, aber 88, die Olympiade, ich wusste, dass ich es mir angeguckt habe.
Ja, du bist ja dann ziemlich durchgestartet im Bobsport. Es ging ja relativ schnell nach dem Wechsel dann auch auf einem Weltklasseniveau zu sein. Aber warum bist du eigentlich letztendlich dann Anschieber geworden? Also was hat dich an dieser Anschieberposition so fasziniert?
Also es ist natürlich für jeden der erste Einstieg, wenn man von der Leichtathletik kommt, erstmal in dem Anschubbereich, weil du bringst die Qualität des Sprintens mit. Und früher war das auch so, dass die Piloten, die vorne dran saßen, mehr aus dem Rodelbereich gekommen sind. oder eben halt aus, an den Anfangszeiten natürlich auch aus der Leichtathletik, aber nachher kam die Tendenz dann schon eher für die Roller zum Tragen, wie André Lange als so bekannten Ex-Rodler, Thomas Florschütz, der auch eine Silbermedaille in Vancouver geholt hat. Also alles so ein bisschen aus dem Rodelbereich. Matthias Höpfner, der jetzt ja in der Nationalmannschaft dabei ist, ist auch Rodler gewesen. Auch sehr erfolgreicher Bob-Pilot. Insofern war es, bist du als Leichtathlet eher so für deine Qualitäten auf der Bremserposition, auf der Anschubposition genutzt und dann startest du quasi da deine Karriere. Und bei mir ist es so, dass ich ja durch mein schon angesprochenes großes Gewicht, also viel Gewicht, so und so sehr in Frage gekommen bin, hinten als Ballast und Anschieber mitzufahren. André hat gesagt, ich kann die Bude komplett leerräumen. Wir haben einen leichten Schlitten und wenn der Kuske dann mit mir zusammen drin sitzt, sind wir knapp an der Maximalgrenze. Also für einen Anschieber früher sehr, sehr perfekt. Bin ja trotzdem teilweise in den ersten Jahren ja immer noch Rekorde gelaufen, über 30 Meter fliegen, was so eine Tendenz bei uns ist, Werte abzurufen, was mancher Sprinter nicht in Deutschland gerannt ist. Insofern war es für den Bobsport optimal. Viel Gewicht mitbringen, wenn man drin sitzt und die Karre richtig anschieben können durch die Power, die man vom Sprint mitbekommt. Und dann bist du so, um deine Frage zu beantworten, relativ schnell in der Klasse, dass du eben halt einer der besten Anschieber bist und dann lassen die dich gar nicht mehr nach vorne. Motor haben.
Ja, du hast André Lange gerade eben schon erwähnt, das war dein Pilot, aber hast du nie irgendwie mal die Ambition gehabt, doch auch mal Pilot werden zu wollen?
Nee, wenn man so Erfolg hat und du hast ja diesen olympischen Traum, haben wir auch schon angesprochen, der wurde mir relativ schnell erfüllt, natürlich, weil meine Anlage einfach für den Bobsport optimal ist, weil ich dann aber auch so durch den Sieg, den man dann bekommen hat und auch von den Trainern ja schon gesagt bekommen hat, du könntest ja schon 2002 Olympia fahren, hat sich natürlich der Fokus extrem verändert bei mir. Und ich wollte es natürlich als Bremser probieren und schaffen und habe es ja dann in Salt Lake City auch geschafft, mit André Lange zusammen die erste Goldmedaille zu gewinnen. Und danach war irgendwie so dieses Feuer, dieses olympische Feuer ist nicht ausgegangen, sondern dieses olympische Feuer ist doppelt und dreifach aufgelodert in mir. Und ich wollte genau diese gleiche Situation 4 Jahre später und musste natürlich dann über die Zwischen-WMs quasi, die man ja zwischendurch hat, natürlich trotzdem arbeiten. Aber ich wollte genau das, was ich in Salt Lake hatte, nochmal und nochmal. Man kann schon ein bisschen von Sucht sprechen. Ist zwar heutzutage ein bisschen schwierig, dieses Wort zu benutzen, aber ich bin dann schon relativ schnell Olympia-erfolgssüchtig geworden.
Du hast mit André Lange wirklich alles gewonnen. Ja, ihr wart in der Weltspitze jahrelang, aber war das von Anfang an dein Traumpilot auch oder wie kam der erste Kontakt zwischen euch zustande? Ich meine, so ein Pilot sucht sich ja auch ein Stück weit die Jungs aus, welche er haben will, da muss die Chemie auch ein bisschen stimmen. Wie kam so dieser erste Kontakt mit André Lange zustande?
Der erste Kontakt ist eigentlich relativ lustig entstanden oder ist eine relativ lustige Geschichte. Ich war ja am Anfang in Sachsen durch Gerd Leopold gesichtet worden beim Tino Bonk, der auch als Anschieber eine Bronzemedaille geholt hat bei Olympia. Dann bin ich kurz, nachdem sich der Tino verletzt hat, zum Harald Schuder, der ja auch, du bist ja mit dem Sohn gefahren, relativ erfolgreicher Bobfahrer war, auch olympische Medaillen eingeholt hat in Lillehammer. Und aber ich wusste schon, dass Harald relativ alt ist. Der wird es definitiv nicht mehr schaffen. Und ich wollte schon mit dem Start in meine neue Karriere schon eine langfristige Geschichte aufbauen. Also wollte schon mich einem Piloten angliedern und binden, mit dem man langfristig Erfolge feiert. Und ich bin auch immer so, früher war ich ein großer Basketballfan, bin ich heute immer noch, aber ich habe immer so dieses Teamplay-Gefühl inne gehabt. Und ich wollte dann schon in so einem Team mich binden und auch wachsen und auch besser werden mit Sportlern zusammen und nicht nur ich alleine. Und insofern kam dann, nachdem ich relativ schnell auch als Anschieber mich positioniert hatte in der Nationalmannschaft, relativ viele Piloten auf mich zu. René Spies, der heute Bundestrainer ist, Christoph Lang, der bei uns Bundestrainer war, auch relativ erfolgreich. Die wollten mich alle komischerweise relativ schnell haben für sich. Und dann musste ich mich halt entscheiden. Und André war für mich so ein großes Vorbild. Ich kannte ihn aus dem Fernsehen, ist so ein junger, unbeschwerter Typ gewesen, immer lustig, bunte Haare mal gehabt zwischendrin und irgendwie hat mich das angezogen. Also dieses, dass der große André Lange, der noch relativ jung ist, mich ansprechen möchte und mit mir sprechen will. So, und wir wollten uns, also er wollte sich mit mir in Altenberg mal hinsetzen und damals gab es diesen Rodelstart oben. Wir wollten es eigentlich geheim machen und dieser Rodelstart hatte aber so eine Milchglasscheibe. In Richtung Parc Fermé, du hast ihn ja gesehen, wo die ganzen Bobs aufgestellt werden, wo sich die ganzen Sportler aufhalten und wir sind den Rodelstart hochgeklettert und er hat gesagt, Kuski, ich muss mal mit dir reden, nicht so vor allen, sondern komm mal bitte mit und er hatte sich erstmal eine Zigarette angezündet. Da dachte ich mir, Mensch, André Lange, der Sportler, zieht sich hier eine Zigarette rein und will mit mir sprechen. Das war schon mal die erste lustige Sache, wo ich dachte, habe mich erstmal gewundert, wie gesagt, Bärchen immer mit seinem Viereck oben. Und wir hatten uns dann oben am Rodelstart hingesetzt und wollten halt sprechen und hatten unsere Werbejacken früher. Er hatte Lotto Toto hinten drauf. Ich hatte noch so Anite, so einen alten Sponsor. Und wir haben uns gegen diese Milchglasscheibe gelehnt. Und man hat aber die Sponsoren durchgesehen. Und jeder, der unten auf dem Platz stand, René Spies, Christoph Lang, der hat alles gesehen, hat oben gesagt, okay, der Kuske und der Lange, die sprechen gerade. Also war es dann kein geheimes Treffen. Und genau, da hat er mich gefragt, ob ich zu ihm wechseln würde. Er denkt, dass ich eine große Zukunft vor mir habe und ins Team passen würde. Und ich brauchte gar nicht lange überlegen. Ich habe ja gesagt.
André Lange, Spitzname Bärchen, du hast es gerade schon gesagt. Er nennt dich Dicker. Wie kam es eigentlich dazu?
Der Bärchen ist so ein bisschen behaart, hat so ein bisschen Brustbehaarung. Eigentlich eine lustige Geschichte, deswegen war er mal unser Bärchen. So, weil mit dem Bärhaar, ja, bepflanzt, sage ich immer. Und Dicker ist bei mir natürlich 122 Kilo. War immer der schwerste Athlet, den es so gab im Feld. Früher war es immer nicht ganz so das Problem. Auch diese Sache hat sich ein bisschen geändert heutzutage. Früher konnte man halt noch einen breiten Oberkörper haben. Jetzt ist es aerodynamisch einfach nicht mehr möglich, mich da reinzusetzen. Oder also jetzt so und so nicht mehr, aber jetzt in meinen letzten Jahren war ich einfach zu massig obenrum. Hab die ganze Aerodynamik und das ganze System im Bob durcheinander gebracht mit dem ganzen Klobien-Oberkörper. Deswegen war ich der Dicke immer.
Ja, Team Bärchen und Dicker, die waren dann natürlich auch mega erfolgreich. Ihr wart ja unschlagbar. Gerade 3 Olympische Spiele in Folge, 2002 in Salt Lake, dann in Turin, dann in Vancouver. In Turin habt ihr sogar 2 Goldmedaillen geholt. Du bist der Bob-Rekord-Olympiasieger mit den 4 goldenen und 2 silbernen. Unglaublich, aber du hast ja trotzdem nie aufgehört. Also es ging ja eigentlich immer weiter. Du warst in Pyeongchang, warst du auch noch am Start. Was hat dich denn da motiviert? War es nur diese Sucht oder dieser Hunger auf Erfolg oder was hat dich da jeden Tag gepusht, wieder ans Maximum zu gehen?
Also eigentlich für mich eine traurige Geschichte gewesen, warum ich es eigentlich noch mit so einer schönen Geschichte abgeschlossen habe. Also ich habe ja eigentlich vorgehabt, in Sochi meine Karriere zu beenden mit dem Thomas Florschütz. Er hatte sich verletzt 2 Jahre vorher am Schienbeinbruch, hat sich wieder hochgekämpft. Mir ist in St. Moritz ein Jahr davor die Beugersehne abgerissen. Und an dem Tag, wo die Beugersehne abgerissen ist, hat eigentlich die ganze Bobwelt gesagt, das war's mit Kuske, der kommt nie wieder. Und das war für mich so ein, wie nochmal so ein zweites Aufatmen. Also ich wollte allen zeigen, dass ich noch kann. Ich wollte allen zeigen, dass ich so definitiv nicht aufhöre. Und ich habe mich ja nach diesem Beugerabriss, wo dich eigentlich jeder abschreibt, ich glaube auch Christoph hat nicht an mich geglaubt. Von dem kam, glaube ich, auch ein Spruch, dass das da war mit der Karriere mit Kevin Kuske. Und die hat mich komischerweise nochmal statt 100% 150% trainieren lassen. Und ich habe es ja dann wieder geschafft, bei dem zentralen Leistungstest, den wir immer haben, der beste Anschieber zu werden. Und habe, trotzdem sie mir die Beugersehne wieder angeheftet haben, da muss ich einfach nochmal ein großes Dankeschön sagen an Dr. Müller-Wohlfahrt in München, der gesagt hat, Kevin, komm hier runter, wir kriegen das Ding wieder hin und du kriegst nicht 80% Energie in den Beuger, sondern über 100%. Und wir haben in einer Hauruck-Aktion von einem Tag meinen Beuger operieren lassen, obwohl ich ohne Sack und Pack da runtergefahren bin, wollte einfach nur eine Meinung haben von ihm. Er hat mich behandelt wie ein Sohn und hat mich den nächsten Tag um 8 Uhr operieren lassen und hat gesagt, mach dir um den Rest keine Sorgen, du machst das morgen. Hat da seine Kontakte spielen lassen und er hat einen 100% Kuske wieder rausgekriegt. Ich habe eine angenähte Beugersehne gehabt und habe, wie gesagt, den ZLT-Test wieder gewonnen und habe mich dann auf Sochi vorbereitet, wieder topfit gewesen und habe allen gezeigt, der Kuske ist nicht weg, sondern er ist noch da und sehr deutlich. Und was in Sochi passiert ist, hat ja jeder mitbekommen. Waren viele Umstände, dass wir da nicht erfolgreich waren. Und habe mir dann wieder gesagt, so kannst du nicht aufhören. Das ist, es geht nicht. Du musst weiterkämpfen und wir müssen jetzt nochmal 4 Jahre ranhängen, auch wenn es ein sehr, sehr steiniger Weg wird. Und er war sehr, sehr steinig. Und insofern ist meine letzte Medaille in Korea, die Silbermedaille, auch mit den ganzen Steinen, über die man rüber musste, eigentlich so mit die schönste Medaille, die ich gewonnen habe, obwohl es nur Silber ist, in Anführungsstrichen. Aber auch gerade, wie sie da zustande gekommen ist, einfach für mich selber unglaublich und war für mich dann der perfekte Abschluss.
Schöne Parallele, weil ich war vor meinem Olympiasieg 2016 in Rio, war ich auch bei Dr. Müller-Wohlfahrt in Behandlung mit meiner Schulter und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du gerade meintest. Er hat dich wie einen Sohn aufgenommen, also der hat ja eine sehr ruhige, entspannte Art, sehr zuversichtlich, optimistisch, was dich ja mental auch richtig, richtig pusht dann wieder. Das hatte ich auch immer das Gefühl und es war wunderschön, auch da mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber du hast jetzt gerade nochmal erwähnt, Pyeongchang 2018, Silbermedaille da mit Nico Walter als Pilot. Es ist ja schon erstaunlich, dass du auch so viele verschiedene Piloten durchlebt hast. Was hat für dich so ein Pilot ausgemacht und warum hast du dir dann jetzt auch gerade bei den letzten Spielen dann den Nico ausgesucht oder wahrscheinlich hat er dich auch wieder gefragt und wie liefen die Spiele jetzt unabhängig von der Silbermedaille so für euch ab?
Also im Vorfeld ist ja auch bei uns im Sport nicht immer alles schön, auch mit einer Eigenperson ist vielleicht immer nicht alles schön. Viele denken halt so mit dem Alter, wer weiß, wie lange der es noch durchhält mit dem Muskel. Insofern habe ich dann nach meinem Wechsel von Thomas Florschütz damals zu Maximilian Arndt, der ja in Sochi quasi der ja mit dem besten Abschluss war, mit Platz 4 im Viererbob, nochmal einen Piloten zwischendurch gewählt, wo ich aber nicht so ein gutes Vertrauen gekriegt habe von ihm. Wahrscheinlich lag es aber da eher, dass ich in diese Trainingsgruppe nicht so ganz integriert war. Also da waren Sportler vor Ort, die ja, also die ihm da besser persönlich gelegen haben und da waren so viele persönliche Entscheidungen bei ihm dabei, wo ich auch davon spreche, dass man einfach viele Steine im Weg gelegt bekommen hat. Man hatte eine kleine Verletzung, wurde dann halt ranzitiert. Ja, andere sollten auch eine Verletzung gehabt haben und du hast dann nachher gemerkt, das ist eigentlich ein internes Ausschieben. Und damit meine ich so, dieses Vertrauen ist nicht da, den besten Athleten sich vielleicht nochmal 2 Wochen Training gönnen zu lassen, dass du eben halt eine Top 100% Performance abliefern kannst. Und insofern hatte ich diesen kurzen Schritt zu Max gleich relativ schnell bereut. War da ein bisschen steinig der Weg, wie gesagt, mit ihm und ja, für mich kam dann eben halt Nico in Frage. Franz, wir hatten vorher auch Kontakt, ist ja der erfolgreichste Pilot, den es gibt und der gerade auch hier rumspringt und der auch definitiv jetzt rocken wird, wir sagen mal noch nicht was, aber genau, wir hatten miteinander gesprochen und ich war immer früher, das ist vielleicht so auch für den Zuhörer oder für dich, ich wollte immer ein bisschen mehr Anteil bringen in den Bob als andere. Also ich wusste, dass Nico ein sehr schlechter Starter ist. Also er kommt vom Rodeln, er hat nicht so eine gute Schnelligkeitsathletik und ich wollte immer so von meinem Standort, von meinem Status ein bisschen mehr ins Team mit einbringen. Dass halt die Bobwelt sagt, Mensch, krass, wie schnell Kevin einfach mit dem Nico, der nicht so top ist im Anschub, wie man anschieben kann. Deswegen habe ich mich immer ein bisschen nicht von Franz distanziert, aber ich bin eher so den komplizierten Weg gegangen mit Nico. Was ich auch nicht bereue im Endeffekt, weil es ja für mich meine ganzen Ziele und meinen ganzen Fokus, meinen Ehrgeiz nochmal mehr gepusht hat. Und ich das einfach genialer finde, wenn man mit einem etwas schwächeren athletischen Piloten halt fast genauso gute Startzeiten bringt. Und das war so die Entscheidung, warum ich dann gesagt habe, ich gehe zu Nico. Natürlich hat es auch persönlich gepasst. Wir haben uns bei der WM in Innsbruck kurz unterhalten und er hat gefragt, ob ich nächstes Jahr zu ihm kommen würde, kurz vor dem Olympia-Zyklus beginnen. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Genau, und ich hatte schöne Jahre mit Nico, war jetzt nicht lang, aber genau, wir haben uns eigentlich relativ gut verstanden und das Team war auch relativ fit und auf einem Niveau.
Du hast eben von der schönen Silbermedaille gesprochen, ja, gerade ein Sportler wie du, der schon so viel Gold auch hatte, da ist es immer wieder toll auch zu sehen, dass eine Silbermedaille mindestens genauso viel wert ist. Und für dich war ja relativ klar, dass das deine letzten Olympischen Spiele werden würden und du hast auch, so wie ich es gelesen habe, schnell nach der Medaille schon publiziert, das war's, Karriereende. Warum?
Also erstmal vielleicht zu den Spielen nochmal mit diesem Fokus, was ich gesagt habe. Wir haben ja die Silbermedaille zusammen mit den Koreanern, die ja auf dieser Bahn über 500 Fahrten mehr hatten. Also die hatten die Weltcup-Saison nicht mitgemacht, wo wir uns halt quasi qualifizieren mussten. Die Koreaner waren zu Hause als Heimteam, haben da wirklich eine Fahrt nach der anderen geschrubbt und kannten natürlich diese Bahn aus dem FF. Man spricht ja davon sehr, sehr großem Vorteil, was ja in China jetzt auch so ist. Nur die Chinesen setzen es nicht so gut um wie die Koreaner. Aber für uns war es dann halt wichtig und das ist vielleicht die lustige Geschichte. Franz war einfach schon durch, also dann an Franz bist du nicht mehr rangekommen. Auch mit seinen Startzeiten war er da einfach auch der Mann, der da vorne einfach hingehört auf Platz 1. Und wir hatten aber noch eine Chance, Silber zu holen, wenn man im letzten Anschub nochmal eine 488 anschiebt. Wir haben davor nur eine 90, 91 geschafft und wir haben uns halt so hoch gepusht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal diese 488 machen, sonst kriegen wir die Medaille nicht. Und wir haben es wirklich geschafft, im letzten Lauf diese Startzeit einzustellen, so wie wir es uns vorgenommen haben. Wir sind schneller gestartet als die Koreaner und haben im Endeffekt die gleiche Endzeit gehabt, trotz der vielen Mehrfahrten von denen. Und auch da hat Nico gesagt, ihr habt euch die Medaille heute nochmal extra verdient, so wie es André schon 2010 gesagt hat, weil man halt da nochmal einen anderen persönlichen Anteil hat, durch diese 200. mehr im Anschub, die man wo man ja seinen Anteil dran hat, dass man diese Medaille bekommt. Und dann ist diese Medaille einfach von der Wertigkeit nochmal schöner, als wenn man hinterher startet, eine Goldmedaille kriegt und sagt, Ja, Material war schön, ne? Oder man ist super gefahren. Also deswegen hat diese Medaille auch für mich so eine spezielle Bindung, weil man auch einen Mehranteil noch dran hat und sich dann Nico nachher auch bedankt hat. Und es war ja deswegen eine schöne Medaille, ne? Und jetzt vielleicht zu der Frage, warum ich das schon wusste. Die haben schon 2010 rumdiskutiert mit meiner Person. Ich hatte einen sehr, sehr steinigen Weg in der letzten Saison 2018, um immer wieder einen Test zu machen, um immer wieder zu beweisen, dass man fit ist. Und insofern wollte ich mir das einfach nicht mehr antun und wusste mit 38, 39 brauchst du so eine Spielchen nicht mehr machen. Und irgendwann muss auch gut sein. Außerdem hat mich Ewige Helden angefragt schon vorher. Da kennst du dich ja auch aus.
Da war ich auch am Start, ja.
Da geht es ja nur, wenn du aufgehört hast. Deswegen habe ich gesagt, ich höre auf.
Ja, so schnell kann es gehen. War bei mir genauso. Nach Rio, zack, in die Fernsehshow Ewige Helden. Aber Kevin, du bist ja nicht weg vom Fenster oder von der Bob-Welt. Du bist ja weiterhin dort sehr, sehr aktiv. Unterstützt da alle sehr, sehr viel. Deswegen hast du auch den perfekten Einblick, wie momentan eigentlich die Chancen da drüben sind. Deswegen abschließend mal einen kleinen Ausblick. Was können wir erwarten von den Jungs und Mädels?
Also wir können sehr, sehr viel erwarten von den Mädels, wenn wir die Bahn im Griff haben. Und diese Bahn wurde, glaube ich, konstruiert extra gegen uns. So ist es, glaube ich, auch von mehreren Leuten mal ausgesprochen worden. Du hast halt eine sehr, sehr komplizierte, schwierige Bahn, die jetzt nicht gefährlich ist, aber sie ist sehr, sehr kompliziert und schwierig. Wenn du da dir oben am Start schon eine Bande einfängst, und das haben wir ja in den vorhergehenden Wettkämpfen, die dort stattfanden, ja schon mal gesehen. Wenn du halt nach dem Einstieg eine Bande kriegst, bist du weg und dann kommst du auch nicht mehr ran. Insofern hat die Bahn ihre Tücken an vier Passagen, und da kannst du wirklich von 3/10 Führung auch mal auf eine Sekunde Rückstand kommen. Und das ist, was diese Bahn, glaube ich, ausmacht und was einen Experten wie mich grübeln lässt und eine Prognose abgeben. Also einfach eine Prognose abzugeben. Ist also relativ schwierig, weil man wirklich diese Passagen treffen muss, weil man wirklich diese Bahn aus dem FF überwinden muss. Und die Trainingsphasen sind, glaube ich, das Problem. Wir haben relativ wenig dort trainieren können. Die Chinesen haben wieder einen riesen Vorsprung auf dieser Bahn, einfach Passagen in den Griff zu kriegen, und wir müssen abwarten. Aber ich denke, Franz, Hansi, der Hafer und die Mädels werden einfach alles dran setzen. Wir haben die besten Trainer dabei. René Spieß, Gerd Leopold, Matthias Höpfner werden die Bahn den Jungs gut erklären. Und insofern gehe ich davon in einer sehr schönen Legierung aus, die wir mit nach Hause bringen.
Das wünschen wir uns alle. Wir hatten auch mit Francesco Friedrich gesprochen. Er selbst klang sehr optimistisch, sehr motiviert definitiv. Wir haben mit Julian von Schleinitz gesprochen, der ja diesen Bob-Simulator anhand der Bahn in Peking kreiert hat. Also die Vorzeichen stehen grundsätzlich gut. Es ist charmant und sympathisch, dass du dir keine richtige Prognose rauslocken lässt. Aber trotzdem, sehr, sehr inspirierendes Gespräch, Kevin. Du bist einer der größten Sportler, gerade Wintersportler, die Deutschland hat, und deswegen fühle ich mich auch sehr, sehr geehrt, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst, und bedanke mich dafür recht herzlich.
War sehr gerne, hat viel Spaß gemacht, mein Lieber. Und das am Valentinstag.
Ja, also ich habe noch nie so ein schönes Valentinstagsdate.
Ich auch nicht.
Vielen Dank. Und morgen, am Tag nach dem Valentinstag, steht hier nicht mehr nur diese goldene Katze, die mir zuwinkt, sondern hier sitzen zwei richtige Goldjungs, nämlich Tobi und Tobi sind in der Haus, die Doppel-Olympiasieger im Rodeln. Tobi Wendel und Tobi Alt sind zu Gast. Ich freue mich riesig. Schaltet ein, das wird sicherlich ein Highlight. Bis morgen.
Bis morgen.
Hambüchen and Friends, der Olympia-Podcast von Eurosport. Jeden Tag eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.